Wir haben jetzt so ein bisschen so eine Mischung des Erfreulichen und des Erschreckenden in kleinen Fortsetzungsromanen. Also wir waren jetzt mittendrin in den vier Bereichen, die man meines Erachtens nicht voneinander trennen kann. Firmen, Behörden hatten wir. Und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Bereich, der Forschung. Und da stelle ich vor, das Zentrum, welches, war ich nur zu doof? Ich war nur zu doof. Also, der wichtigste Standort der deutschen Gentechnikforschung, den habe ich auch schon ein paar Mal genannt, ist 20 Kilometer östlich von Rostock. Da liegt der kleine Ort Groß-Lüsewitz, gehört zu der Gemeinde Sarnitz. Und im Norden davon, am Rande der kleinen Ortschaft Sagerheide, liegt ein großes Versuchsgebiet, was eingezäunt ist. Also die Leute, die da wohnen, haben es zurzeit nicht gerade gut. Die haben ihre Grundstücke so rein, dass da an drei Seiten dieser Sicherheitszaun steht, über den man nicht hinüber kann und immer dieses Flutlicht und sowas in ihrem Bereich. Gefragt worden sind die gar nicht. Aber Leute, die über solche Machtpotenziale verfügen, fragen auch nicht irgendwelche Menschen, die da wohnen. Das Agrobiotechnikum ist der Ort, wo die meisten Forschungsfelder bestehen. Es ist gebaut worden mit vielen Fördermitteln, ein völlig neues Gebäude, das sieht so aus. In Groß-Lüsewitz steht das und es ist das einzige reine Agrogentechnik-Gründerzentrum in Deutschland. Da sind also ausschließlich ist dafür gebaut worden, dass sich dort Firmen im Agrogentechnikbereich gründen. Und das, was sie dort machen, nennen sie Sicherheitsforschung. Und was auf jeden Fall mal auffällt, ist, diese Felder sind immer äußerst teuer und äußerst riskant. Es sind immer Pflanzen, die es sonst so in der Natur noch gar nicht gibt, die also extra neu designt wurden für deren Versuche. Sie machen das selber oder als Dienstleister für andere. So führen diese Kleinstfirmen, die dort sitzen, wie zum Beispiel Biovativ, zurzeit eine Reihe von Versuchen im Auftrag der Uni Rostock und der Uni Gießen durch. Und dieses Haus ist der Sitz von dem schon vorgestellten Firmenverbund BioOK. In das Haus und in diese ganze Anlage dort sind eine Menge Forschungsgelder geflossen, von denen aber vor allen Dingen unklar ist, wofür das Ganze eigentlich überhaupt. Denn dieses Konglomerat ist in sich auch sehr merkwürdig. Also es fällt schwer, überhaupt zu erkennen, was dort für Forschung gemacht wird. Wer mal fahndet nach irgendwelchen Arbeiten, Studienergebnissen, wird nichts finden. Die wichtigste Person in der Durchführung deutscher Genfelder ist Kerstin Schmidt, die Geschäftsführerin all dieser Firmen, die das da machen. Die ist von der Ausbildung her Mathematikerin. Und wir haben auch nie nachweisen können, dass die irgendeine Qualifikation oder so etwas hat, um mit Gentechnik umgehen zu können. Also mit Geld kann man vielleicht umgehen, das ist vielleicht auch die wichtigere Sache in diesem ganzen Kontext. Denn was dort reingeflossen ist, das ist schon beachtlich. Und zwar aus auch seltsamen Quellen. 2,1 Millionen Euro sind in den Aufbau des Agrobiotechnikums geflossen aus dem Fonds Zukunft für die Jugend. Ein, wie ich finde, sehr seltsamer Titel. Ich weiß nicht, ob da neue Jugendliche irgendwann designt werden sollen oder was das ganze Spiel soll. Mehr natürlich aus dem Fonds für Wirtschaftsförderung, 5,2 Millionen Euro. Landesmittel fließen in diesen Bunker der Hightech-Gentechnologie. Bundesmittel fließen da rein, eine schlappe Million für Schubkarren und Spaten. Und für jedes der Felder richtig viel Geld, und das ist richtig viel. Beispiel wieder den Gerstenversuch. Der ist so groß, halb so groß wie die Bühne hier. 9,6 Quadratmeter. Und die kriegen dafür, den über drei Jahre anzubauen, 650.000 Euro. Da würde vielleicht so mancher so ein kleines Beet anlegen. Das lohnt sich schon. Und jetzt machen die eine ganze Menge von solchen Versuchen schon. Das lohnt sich, das da aufzubauen. Also für die Beteiligten ist das mal auf jeden Fall schon ein wirtschaftlicher Erfolg, überhaupt zu existieren, egal was sie dort entwickeln. Wie viel die Gemeinde Sarnitz da reingesteckt hat, wissen wir nicht. Das Gelände gehört der Gemeinde Sarnitz und die Flächen, die, wo der Versuch drauf stattfindet, die gehören dem Land Mecklenburg-Vorpommern. Übrigens, da wir ja in Wahlkampfzeiten sind. Das alles ist aufgebaut worden während der rot-roten Regierungskoalition in Mecklenburg-Vorpommern. Und was sie da machen, sieht man hier, das ist so eine Übersicht aus dem Jahr 2008. Man sieht mit unterschiedlichsten Pflanzen, unterschiedlichste Sorten dabei, unterschiedliche Flächengrößen. Das ist ein ziemlich bunter Haufen und wenn man jetzt mal nachforschen will, was halt da rausgekommen ist, sagte ich schon, man wird so gut wie keine Ergebnisse irgendwo dokumentiert haben. Ich habe auch mit dem Wachschutz schon darüber geredet, die sind ja alle total gesichert, dass die Wissenschaftler da selber reinkommen. Zum Beispiel beim Gerstenfeld müssen die mal schlappe vier Zäune überwinden. Und das kann man ja sehen. Und da habe ich mit dem Wachschutz schon geredet, ob mal überhaupt jemand dieses Gerstenfeld schon mal betreten hat. Und er hat mir gesagt, nee, Sie hätten da noch nie eine Person auf diesem Gerstenfeld gesehen. Also möglicherweise geht es vor allen Dingen darum, diese Gelder abzuzocken. Und vielleicht geht es auch noch um andere Ziele, die ganz woanders liegen als das, was Sie uns mit Sicherheitsforschung in die Gehirne reinbringen wollen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer sehr ehrlichen Aussage von Professor Inge Bröhr, die 2006 gefragt wurden, warum forschen Sie so viel mit Gentechnik? In der WDR-Sendung Immer Ärger mit Linda, das ist so eine Kartoffelsorte, die immer umstritten ist. Und da antwortet sie, im Moment ist es hauptsächlich Forschung in der Gentechnik, weil es dafür Geld gibt. Das ist sehr ehrlich. Und ich vermute, dass da viel Wahres dran ist. Das heißt, der eigentliche Motor sind die Regierenden. Aber es gibt möglicherweise noch ein paar andere Gründe, warum die überall Genfelder machen wollen. Ein ganz bizarrer, finde ich, ergibt sich, wenn man sich anguckt, wo Genfelder in Deutschland am allergefährlichsten wären und wo sie tatsächlich liegen. Am gefährlichsten, behaupte ich, wären Genversuchsfelder dort, wo die Saatgutbanken sind. Also wo das sortenreine Saatgut erhalten bleiben soll. Das kann man ja nicht so machen, dass man sagt, wir haben so und so viel 1000 Weizensorten, die wollen wir alle erhalten, wer weiß, wofür wir die nochmal brauchen. Die werden ja nicht mehr alle angebaut, da ist ja eine unheimliche Verengung der Sortenvielfalt in der Landwirtschaft vorhanden. Aber man denkt sich, wer weiß, wofür wir die nochmal brauchen, eine Krankheit kommt neu auf, wir bewahren die mal alle auf. Jetzt kann man die nicht so in die Schublade legen und sich denken, wenn du mal was isst, holen wir die da wieder raus, beschriftet die schön und trinkt seinen Kaffee. Nein, die bleiben nicht besonders lange keimfähig. Das ist unterschiedlich von Pflanze. Manche 10, manche 30 Jahre bleiben die da keimfähig. Dann muss man sie in die Erde buddeln und dann müssen die neu wachsen und dann muss man sich diese Samen wieder nehmen und wieder da reintun. So, das heißt, die stehen ständig in der freien Landschaft herum. Und jetzt wäre es ja besonders fatal, wenn da in der Nähe ein Genversuchsfeld wäre, weil würde es dann zu Auskreuzungen kommen, hätte man gleich die ganze Saatgutbank gentechnisch verunreinigt. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie die tatsächliche Lage ist. Wir haben die größte Saatgutbank in Gatersleben. Das ist in der Nähe von Halle. Dort ist die Saatgutbank für Getreide und Hülsefrüchte. Und wo waren in den letzten Jahren die Versuche mit Weizen und mit Erbsen, gentechnisch veränderten? Genau auf dieser Fläche in Gatersleben. Gleich nebenan, neben der Saatgutbank. Nun können einem die Haare zu Berge stehen und man sich denken, boah, was sind die fahrlässig? Kann das denn sein, dass die Geldscheine so viel wie Tomaten auf den Augen hängen? Wenn man nicht weiter gucken würde und irgendwann eine gewisse Systematik entdeckt. Da haben wir die Saatgutbank in Malchow, betrieben vom Julius-Kühn-Institut, für Ölpflanzen. Und wo waren Rapsversuche mit gentechnisch verändertem Raps? In Malchow. Dann haben wir die für alte Obstsorten, die ist in Dresden-Pillnitz. Und wo standen die gentechnisch veränderten Apfelbäume? In Dresden-Pillnitz. Sie standen, sind wohlgemerkt im Frühjahr von unbekannten Leuten komplett umgesägt worden. Es waren nicht alle Leute darüber so glücklich wie hier alle im Saal. Ilse Aigner hat im Fernsehen gesagt, sie hätte geweint, als sie das gehört hatte. Groß-Lüsewitz, hatte ich schon erzählt, da steht das Agrobiotechnikum. Und wer sich erinnert an die Liste, das sind vor allen Dingen Kartoffelversuche mit gentechnisch veränderten Kartoffeln, die laufen vor allen Dingen in Groß-Lüsewitz. Und wo ist wohl die Saatgutbank für Kartoffeln? Nun, ich brauche es gar nicht mehr sagen, in Groß-Lüsewitz. Das scheint System zu haben. Da wollen Leute, dass das alles verseucht wird. Denn das ist... Ich will das sonst nicht bewerten. Manche machen ja so Reihenfolge, was ist schlimmer, Atomenergie, Gentechnik, das bringt aus einem bestimmten Blickwinkel, ist alles fürchterlich. Aber Gentechnik hat natürlich einen Unterschied zur Atomkraft. Wenn Krümmel kaputt geht, ist das für Vattenfall schlecht. Der Superbau bei der Gentechnik ist für die Konzerne genau das, was sie brauchen. Dann ist die Debatte nämlich beendet. Wenn es keine Gentechnikfreiheit mehr gibt, haben die gewonnen und nicht verloren. Und deshalb ist es möglicherweise durchaus Absicht, was sich hier so tut, dass sie einfach Felder ausbringen, damit das Thema sich von selbst erledigt. Wer sich erinnern kann an den Skandal mit dem LL601-Reis, eine Reissorte, die ist ausschließlich in Nordamerika auf Versuchsfeldern, kleinen Versuchsfeldern angebaut worden und hat es weltweit in alle Lebensmittelregale geschafft. Das heißt, jedes kleine Feld kann immer schon das Ende der Gentechnikfreiheit in dem Bereich sein. Völlig klar ist, dass es noch einen dritten Grund gibt dafür, Felder anzulegen. Wir sollen gewöhnt werden, viel Propaganda zum Agrobiotechnikum und dem anderen Standort, den ich gleich noch vorstellen werde, fahren Bustouren von weiß ich wem hin, letztens gerade. Ich kenne ja die Nachbarn alle ganz gut, ich bin ständig dort vor Ort und versuche um die Felder herum Widerstand zu organisieren. Letztens war eine Wahlkampftour von der FDP-Bundestagsabgeordneten Habach-Kasan. Die fuhren dann mit dem Bus auf dieses Genfeld, auf diese Versuchsfelder rauf und guckten sich die an. Die fahren dahin, keine Wissenschaftler oder so etwas. Man soll sich daran gewöhnen, Propagandaflächen, und es geht auch um Firmenaufbau. Natürlich sind das die Referenzobjekte für dieses Bio-Okay. Die brauchen solche Felder, auch Universitäten brauchen Felder, damit sie sich in dem nationalen Standort Poker weltweit da inszenieren können. Gut, und dann gucken wir uns jetzt den vierten Teil an, das ist also die sogenannte Forschung. Wer da nachschauen wird feststellen, geforscht wird sehr wenig, angelegt wird umso mehr. Der vierte Bereich von meinen künstlich getrennten Dingen waren die Lobbyverbände. Lobbyverbände sind halt Verbände, die gegründet werden, um für die Gentechnik zu rühren. Ich stelle mal den wichtigsten in Deutschland vor, Innoplanta. Dieser Lobbyverband hat es geschafft, in seinen eigenen Gremien wiederum alle anderen Bereiche zu integrieren. Da sitzen zum Beispiel Behördenleute, Klaus-Dieter Jani, der arbeitete, inzwischen ist er pensioniert, beim Bundesamt für Ernährung und Lebensmittel. Das heißt, er soll auch die Lebensmittelsicherheit kontrollieren. Noch während er da saß, hat er gleichzeitig in Gremien dieses Lobbyverbandes gearbeitet. Der Landrat von dem Kreis sitzt da drin. Natürlich das Julius-Kühn-Institut, das überrascht wahrscheinlich jetzt niemanden mehr, sitzt da mit jemandem drin in den Gremien von Innoplanta. Dann die Geldgeber sitzen da drin. Jens Katzig, ohnehin eine der schillerndsten Figuren der ganzen Geschichte, dessen Karriere begann als Gentechnikabteilungsleiter beim BUND-Bundesverband. Das war der wichtigste Gentechnikgegner, den wir mal hatten. Der hat dann von einem Tag auf die anderen die Seite gewechselt zur KWS. Möglicherweise ist das kulturell auch gar kein so großer Bruch auf diesen komischen Lobby-Ebenen, wie man da sich sowieso ständig kennenlernt. Der hat ja auch beim BUND nicht in den Widerstandshandlungen vor Ort teilgenommen. Evelyn Netlau finde ich immer ein ganz schräges Beispiel. Die ist nicht besonders wichtig, aber es ist irgendwie ein wunderschönes Beispiel. Sie ist die Geschäftsführerin der regionalen Wirtschaftsförderung dort in der Ecke, hat sich dann selbst ihre eigene Firma in einem Biopark dort gesponsert und ist dann von dem dort sitzenden Lobbyverband auch noch die Schatzmeisterin geworden. Also so im Kleinen, aber eigentlich ganz gut geregelt. Das ist ein kurzer Dienstweg, wenn alles die gleiche Person ist. Die Firmen sitzen natürlich drin, KWS, Sungene ist eine Tochter von BASF, Novoplant, eine Kleinstfirma, die inzwischen pleite ist, BASF und Bayer selber haben Leute in diesen Gremien drin. Verbände sitzen da drin, wie der Landesbauernverband, eine ganze FDP-Clique sitzt da drin, die schon erwähnte Habach-Kasan, und eine Person, die relativ wichtig ist, nämlich Uwe Schrader, das ist der Vorsitzende von Innoplanta und derjenige, der in Sachsen-Anhalt am meisten kurbelt für die Gentechnik. Dieser Lobbyverband, und jetzt kommt das Unglaubliche, dieser Lobbyverband, ein reiner Lobbyverband, der auch nichts anderes von sich behauptet, hat vom Bundesbildungsministerium 20 Millionen Euro bekommen, um die Vernetzung der Gentechnikteile aufzubauen. Also man könnte fast sagen, staatlich gesponserter Aufbau von Gentechnikseilschaften. Und damit haben sie dann die großen Firmen und so weiter eingebunden. Das ist Uwe Schrader. Man könnte fast sagen, also ihr dürft das noch, ich nämlich nicht mehr. Uwe Schrader und Kerstin Schmidt haben nicht legen eine neue Qualität der politischen Debatte auf. Sie bemühen zurzeit Gerichte, um ihr grundsätzlich verbieten zu lassen, noch kritisch über Gentechnik solche Vorträge zu halten. Das gibt jetzt eine große Auseinandersetzung vor Gericht. Sie haben als Rechtsanwalt den ehemaligen Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt, dealen das dann über ihn wahrscheinlich bekannte Richter. In Saarbrücken wird das Ganze laufen und da wird ein Prozess demnächst laufen, ob man diese Damen und Herren noch kritisieren darf. Ja, das die vier Bereiche, die, wie man sieht, ungemein intensiv miteinander verwoben sind. Und was ich jetzt noch machen will, ist deren Praxis an zwei Beispielen darzustellen. In deren, auf dem Wechsel dazwischen gibt es dann wieder eine Trommeleinlage. Das erste Beispiel, ich will einen der Standorte vorstellen, an dem die agieren. Das zweite, ich will ein konkretes Feld vorstellen, wie das so im Konkreten abläuft. Standorte gibt es ja mehrere, Bioparks, die sich so aufgebaut hatten. Und um da einen kleinen geschichtlichen Einblick zu machen, das erste Biopark, der in Deutschland gebaut wurde, ist das IPK in Gatersleben, auf deren Gelände, wo auch diese Saatgutbank steht, ist ein großes Biotechnologiezentrum gebaut worden. Und zwar mit einem großen Versuchsgewächshaus dabei und großen Laboren. Das, was man hier sieht, ist übrigens, wer jetzt denkt, dass das gerade gesegnet wird, hat sich nicht verguckt, Denn in der Tat, einer der Hauptfinanziers von diesem ersten riesigen Agrobiotechnologiepark ist die katholische Kirche. Die hat eine eigene Firma, einen Immobilienspekulanten, die heißt Gero. Und diese Gero hat 35 Millionen Euro in diesen ersten Biopark investiert und spielt dort Schöpfungsgeschichte achter Tag. Falls hier gläubige Menschen unter uns sind, werden die vielleicht umgekehrt wiederum das als Gottesbeweis ansehen. Ja?
Ich habe mehrere Papstzitate, wie man dagegen vorgehen kann.
Aber der Papst selber hat auch schon zu einer... Ja, aber er hat auch letztens zu einer großen Konferenz im Vatikan eingeladen, ausschließlich Gentechnikbefürworter, um zu besprechen, wie man die Gentechnik weltweit voranbringen kann. Das ist die Realität von diesen. Das sind riesige Konzerne. Auch die Kirchen, die auf den Ebenen ein ganz anderes Spiel spielen, als was sie uns immer erzählen. Darüber kann man wahrscheinlich auch einen eigenen Vortrag machen. Na jedenfalls, manch mag es als Gottesbeweis ansehen, der Immobilienspekulant Gero AG ist inzwischen bankrott. Gott hatte ein Einsehen. So, also auf dieses, natürlich war die katholische Kirche nicht der Einzige, da liefen ganz viele Landesmittel rein und so weiter und so fort. Wirtschaftsminister Ebenhorst Rehberger, der das ganze Geld da reingepumpt hat, das ist der, der jetzt als Rechtsanwalt gegen mich antritt. Sein Referent im Ministerium, Uwe Schrader, derjenige, der ihn unter anderem beauftragt hat, dass ich sowas nicht mehr sagen darf. Und die hauen jetzt dort richtig viel Geld rein und betreiben neben der größten Saatgutbank das erste Mehrfachexperimentierlabor der grünen Gentechnik. Riskante Versuche direkt neben der Saatguterhaltung, mehrere Firmengründungen von Kleinstfirmen und die erste Zentrale eben der Lobbyisten von Innoplanta und Co. sitzen dort. Das ist aber nur der Anfang. Nachdem es dort nicht mehr so richtig lief oder eigentlich auch um sich weiter auszudehnen, begannen die vor ungefähr 7-8 Jahren ein zweites Zentrum aufzubauen, was ich schon vorgestellt habe und was ich deshalb überspringe, das Agrobiotechnikum in Groß-Lüsewitz, der zweite Biopark in Deutschland, Gentechnik-Gründerzentrum für Agrobiotechnologie. Und der dritte, allerneueste Fall, den will ich hier als Beispiel mal nennen, das ist die Biotech-Farm in Üpplingen, weil das ist wirklich so der bisherige Höhepunkt von Absurdität. Da gibt es einen kleinen Ort in der Magdeburger Börde. Da ist eigentlich nichts Großes in der Nähe. Der bekannteste Ort, der da relativ nahe dran liegt, ist Marienborn. Das ist auch ein sehr kleiner Ort, aber manche mögen den kennen, weil da waren mal so ähnliche Zäune, wie jetzt immer um die Gentechnikfelder sind. Und dort in der Nähe gibt es den Ort Üpplingen. Das ist ein ganz kleiner Ort mit 75 Einwohnern. Und einem riesigen alten Stiftsgut in der Mitte, das gehört der Stiftung Braunschweiger Kulturbesitz. Und jetzt haben die daraus mitten rein diese Biotech-Farm gestellt. Das ist ein Schaugarten, so nennen sie es auch selbst. Man kann da durchgehen und das ist wie eine Art Streichelzoo für Gentechnikpflanzen. Und zwar die Flächen, die sich dafür genommen haben, dieses Stiftsgut ist mal entwickelt worden als ein UN-Dekaden-Nachhaltigkeitsprojekt. Also so ein Vorzeigeprojekt für Nachhaltigkeit und dann ist ein, also da liegen, laufen ganz viele ganz schräge Sachen, wie die so etwas hinkriegen. Ein reicher Wessi aus Erftstadt, das ist ja nun gar nicht so weit weg von hier, der Boss von der deutschen Saatgutvermehrern, Karl-Heinz Lichtschläger, vor wenigen Wochen gestorben, aber das hier war er noch voll dabei, ist Chef auch der Firma SGL, Saatgut Lichtschläger, der hat sich irgendwas im Osten gesucht, wo er als Mäzen mal was Tolles tun kann und hat halt seine Millionen in dieses Dorf gepackt. Also das war eine spannende Situation. Also ich fand das schon sehr beeindruckend. Ich war mehrfach auch in dem Ort und gehe dann zu den Anwohnern hin, rede mit denen darüber und dann irgendwann so gucken die so und dann kommt immer Herr Lichtschläger und stellt sich so daneben und will so mitdiskutieren und sagt die Leute alle so, ja guten Tag Herr Lichtschläger, wie geht's Ihnen denn Herr Lichtschläger und so etwas. Also das ist wirklich handzahm durch diese Millionen. Dann geht der Herr Lichtschläger mal weg und dann sagen die Leute, boah, was ein Arschloch. Und habe ich alles so live erlebt, aber diese ganz klassische, also da ist, steckt noch so eine Ossi-Wessi-Nummer so drin von so einem reichen Mäzen, der das da aufgebaut hat und der lernt dann Uwe Schrader kennen und Kerstin Schmidt und so entsteht diese Biotechno-Farm auf deren Gelände. Und das ist wirklich ein reiner Streichelzoo. Es gibt überhaupt keine Laborkapazitäten oder Wissenschaftler, die da überhaupt mitarbeiten. 10 Felder sind da inzwischen. Es ist inzwischen quantitativ der wichtigste Standort der Gentechnik in Deutschland und es ist ein reiner Showgag. Da kann man wirklich mit dem Bus dahin fahren, kann das so buchen und kann da so rübergeführt werden. Hinterher kriegt man noch Kaffee und Kuchen. Ich weiß nicht, ob auch noch Lama-Decken verkauft werden. Aber jedenfalls so dieser Art übernimmt dieser Zusammenhang das halbe Dorf. Das ist so eine Karte, die sie Gentechnik-Gegnern schicken, die man, wo man, was man alles nicht mehr betreten darf. Da sieht man, dass da große Teile des Dorfes als betretungsfreie Zone sind. Das sieht praktisch dann so aus. Das ist der nördliche Teil des Stiftsguts. Da sind, das ist alles saniert, aber Teile waren so kaputt, dass sie die einfach nur als Ruinen restauriert haben. So, und jetzt konnte man da durchgehen. Hier zum Beispiel ist noch ein Schild, das beschreibt, das ist so eine Schautafel, das beschreibt eine eine Biogasanlage. Jetzt komme ich schon selber mit den beiden Sachen durcheinander, eine Biogasanlage. Und das gehörte zu diesem Nachhaltigkeitsprojekt. Und da sollte man hingehen und sollte sich diese Tafel angucken. Kann man aber nicht mehr, weil seit die Gentechniker da sind, steht überall rundherum diese Schilder. Also wirklich eine bemerkenswerte feindliche Übernahme, die auch in der Sache mich an ganz gruselige Sachen erinnern. Also zum Beispiel den Roman 1984, wer sich daran erinnern kann, dieser William Smith, der muss immer diese Zeitung ausschneiden und die Artikel rauslegen, neue einkleben, so wird halt die Vergangenheit verändert. Irgendwie so ähnlich empfand ich das hier. Das war das Konzept für dieses Nachhaltigkeitsprojekt, das bestand aus 4 Teilkonzepten und das vierte hieß transnationale Zusammenarbeit. Und so sah es am 20.08.2007 noch aus. Und dann gab es eine Sitzung, deren Protokoll weist auf, es sind keine wesentlichen Änderungen vorgenommen worden. Und wenn man sich das Papier danach anguckt, sieht es so aus. Viertens, das raus, Zentrum für Pflanzenzüchtung rein. Alles ist gleich geblieben. Nö, wir haben nichts geändert. Nur der Punkt 4 ist plötzlich die Biotech-Farm. Und so basteln die in dieses Nachhaltigkeitsprojekt ihre Biotech-Farm rein. Und dann haben wir halt recherchiert, wo kommt das eigentlich her, wer hat das gemacht. Dann kann man mal schön so Abfrage machen, wer hat eigentlich die Internetseiten bekommen. Am 28.03.2007 bucht sich Kerstin Schmidt unter FINAB, diesem komischen gemeinnützigen Verein in Rostock, die biotechfarm.de. Also übrigens nicht schon 300 Kilometer davon entfernt, aber das macht ja gar nichts. Jetzt gucken wir uns mal die Internetseiten an. Also erstmal von dieser... Das, ne? Also Schnickmannstraße 4 steht da und hier auf diesem Briefkasten in Rostock steht auch bereits Biotech Farm drauf. Die liegt halt nur in der Nähe von Magdeburg. Und die Internetseite der Biotech Farm, es mag sein, dass sich Leute an das Design erinnern können. Also das ist eigentlich auch wieder nur das Gleiche. Hier zum Vergleich nochmal Biomat. Also egal, wo man da hinkommt, es sind die gleichen Geschäftsführer, es ist die gleiche Programmierung, es ist eigentlich insgesamt überall das Gleiche. Hier haben wir eine Liste, inzwischen ist sie länger geworden, damals waren es 6 verschiedene Versuche, das war Anfang dieses Jahres. Man sieht unterschiedlichste Pflanzen, die da ausgebracht werden. Die ganze Region dort und die Börde ist ja der Hauptlandwirtschaftsstandort. Das kann für die auch ein Riesenproblem werden, der wichtigste Landwirtschaftsraum von Deutschland. Eine etliche Zahl von solchen Pflanzen. Und dann sieht man hier auch die Betreiber und da sieht man schon auch ganz lustig die ganzen verschiedenen Konzerne, die natürlich ein hohes Interesse haben, dort in so einem Freiraum sich austoben zu können mit ihren Feldern und das andere bewachen zu lassen. Das Ergebnis sieht opulent aus. Wenn man heute von Norden reinkommt, von Badeleben aus nach Üpplingen, kommt man an den Ortsrand, findet dort noch das alte Schild von diesem Nachhaltigkeitsprojekt. Willkommen im UNESCO-Dorf Üpplingen, Agenda 21-Siedlung. Und dann guckt man nach links, da ist dieser Biotech-Garten, so sah es im Frühjahr aus. Hier der Wachturm, das Ganze unglaublich gesichert, enorm inzwischen Häuser daneben, wo halt Bewachschutz drinsteht. Und die, wie ich fand, interessanteste Bewachungsstrategie, inzwischen haben die auch mitgekriegt, gegen Menschen, also Menschen können Felder nicht verteidigen, die kriegen das nicht hin. Das sind mehrere hochgesicherte Felder mit Hunden, mit Menschen, Flutlicht, Bewegungsmeldern und so weiter, inzwischen schon zerstört worden. Hier etwas Neues, wer da hingeht, sieht das, es gibt dann doppelten Zaun drum und das ist dann immer so abparzelliert. Und jedem dieser kleinen Parzellen eine Gruppe Gänse. Das muss betrommelt werden.